Schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen. Ich halte mich jetzt doch dran, Daniel. Ich halte mich jetzt doch dran. Ich finde, es ist der richtige Weg. Herzlichen Glückwunsch dazu, dass die Gesellschaft mich so weit gebracht hat. Aber schön, dass ihr heute dabei seid heute. Daniel, du hast lange nicht mehr von dir hören lassen. Wir hatten eine Woche Verzug gehabt seit der letzten Aufnahme. Da sind ein paar Sachen bei dir vorgefallen. Brauchen wir ja gar nicht drauf eingehen. Aber ich habe mich heute selber erwischt. Im Alter von 30 Jahren mit meinen eigenen Kinderaugen, so von außen.
Oh, schön. Erzähl, was war los?
Ich war heute auf Mittelalterfest hier bei uns in der Gegend. Das ist jetzt dieses Wochenende und heute war der Eröffnungstag gewesen. Und wie das ja so üblich ist, dann kannst du dann so Helme kaufen und Schwerter und so ein Kram und Schmuck. Aber die haben natürlich auch diese klassischen Ritterthemen, ne? Wie die dann so gegeneinander kämpfen, auf den Pferden dann mit den Lanzen dann gegeneinander dann sich da runterhauen. Und dann auch so Musterkämpfe, wie die halt früher gemacht haben, dann nochmal in realistisch dargestellt, so richtig cool, auch für Kinder mega klasse. Aber, und da kamen die Kinderaugen dann, da war ein Magier. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, weil du bist ja häufig in so übernatürlichen Themen drin. Und Magie ist für mich ein Bereich, der da reinzählt. Aber ich finde, Magie ist so ein Thema, wenn jemand zaubert. Da möchte ich gar nicht wissen, wie der das macht. Anders als in ganz anderen Bereichen, worüber wir sonst vielleicht sprechen, wo wir immer nach Antworten suchen, da ist dann so der Moment, wo ich sage, so, ich will das gar nicht wissen. Und heute war das halt so, da war dann halt auch ein Magier gewesen. Und der macht dann halt nur diese einfachsten Sachen, die man schon zu tausenden Malen gesehen hat. Eine Colaflasche, eine Glasflasche in eine Tüte rein. Dann sagt er Abracadabra, eins, zwei, drei. Und dann ist auf einmal die Flasche da weg.
Ich kenne das. Ich bin genauso. Ich möchte eigentlich gar nicht wissen, wie es geht. Wenn ich so einen Illusionisten, sagt man ja, wenn du den so siehst, wie er da rumzaubert. Wir haben gerade so den Fall, wir haben bei uns im anderen Podcast immer so einen Gast, der regelmäßig bei uns ist. Kai Mügge. Das ist ein physikalisches Medium und der macht Seancen. Sagt dir das was?
Nee, überhaupt nicht.
Tischseancen und solche Sachen. Und da legen alle ihre Hände auf den Tisch und dann nimmt er Verbindung auf mit irgendwelchen Entitäten, sag ich mal, dann schwebt der Tisch und der Tisch schwebt umher. Und alles muss dunkel sein, natürlich. Immer muss alles dunkel sein, ganz klar. Und da gibt es aktuell so einen Bericht auf Grenzwissenschaft aktuell. Wer grenzwissenschaftlich immer informiert sein möchte, der guckt bitte auf Grenzwissenschaft aktuell. Und auf jeden Fall gibt es da den Bericht über diesen Kai Mügge jetzt aktuell. Der ist ein bisschen so in der, ja, sag ich mal, in der Zwickmühle jetzt. Denn da gibt es jemanden, der ihn sozusagen debunken will und zeigen will, dass er eben betrügt, sag ich mal. Und dieses Video, das ich da gesehen habe über diesen Kai, der mir ein guter Freund geworden ist, innerhalb der Zeit, in der ich jetzt mit ihm Podcast mache, sag ich mal, ich mag ihn wirklich sehr, ich respektiere ihn wirklich sehr. Und mir ist ehrlich gesagt egal, ob er betrügt oder nicht. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich mag ihn. Und auf jeden Fall, in diesem Video sieht man eben, wie alle die Hände auf den Tisch haben, er auch. Und du siehst aber, dass er die Daumen irgendwie unterm Tisch hat und dann scheint es so, als würden falsche Daumen oben auf dem Tisch liegen und es spricht alles ein bisschen gegen ihn, dieses Video, sag ich mal. Ja, weiß nicht, was ich davon halten soll, aber nimmt mir so ein bisschen den Zauber. Ne? Das ist das, was ich gesagt habe. Ich möchte immer alles gar nicht so wirklich wissen. Und ja, wie gesagt, ich sehe das genauso wie du. Ich habe das immer gefeiert. Was habe ich immer geguckt? Wie hieß dieser Zauberer in den 90er Jahren? War da so viel? David Copperfield, glaube ich, war das 90er Jahre, 2000er Jahre, war der immer viel unterwegs und hat da alles Mögliche verschwinden lassen. Große Gebäude. Oder er ist durch die chinesische Mauer durchgelaufen, irgendwie. Keine Ahnung, auf der anderen Seite wieder hervorgekommen. Fand ich immer sehr geil und irgendwie so eine Zwickmühle. Man möchte mal wissen, wie es geht und irgendwie danach doch nicht, ne? Weil wenn du es dann weißt, dann weißt du, okay, es war irgendwie, dann weißt du, wie der Trick funktioniert, ist auch scheiße. Da gab es doch diesen Magier, ich glaube, das kam immer auf RTL 2, der diese ganzen Tricks gezeigt hat, wie sie funktionieren. Das fand ich eigentlich immer irgendwie cool und dann doch auch irgendwie scheiße, weil dann wusste ich es und habe mir gedacht, na, kacke, ne? Doch keine Magie. Ja, cool. Aber Mittelalterfeste, so solche wie du heute warst, finde ich auch ganz cool. Heute ist ja auch Männertag. Leute, wenn ihr das seht, heute ist Männertag. Wenn ihr das seht, natürlich nicht mehr. Aber passt ja gut zum Männertag. Mittelalterfeste, Ritter, heftige Schlägereien auf dem Mittelalterfest zwischen Rittern. Finde ich cool. Habe auch mal so ein Mittelalterfest beigewohnt. Ist nicht so mein Themengebiet, aber ich finde es geil. Schwerter, Helme, Rüstungen und so, schon eine coole Sache. Ja.
Man nimmt sich da ja auch das Beste aus dem Mittelalter raus. Auch was es,
Ja.
das ganze Thema drumherum natürlich auch angeht. Ich sage mal, das Mittelalter, das fängt ja nicht bei den Helmen an und hört bei den Stahlschuhen da auf. Ich fand das auch sehr interessant. Also ich habe das als Kind natürlich auch öfter mal gesehen, so Mittelalterfesten, aber als kleiner Stöpsel, da interessiert dich das nicht so. Und dann ist man eher geflasht, aber man betrachtet das ja mit anderen Augen. Und als wir darüber gelaufen sind, das ist ja irre groß so ein Fest, ne? Also auch hier mit Stempel dann, ne? Vorher dann die Karten gekauft, ne? Du kommst da nicht einfach so aufs Gelände, das ist wirklich wie Festivalstimmung, auch mit Live-Musik. Und das, was ich erstaunlich fand, die haben dann auch mit den mittelalterlichen Instrumenten gespielt, mit diesen mittelalterlichen Gitarren. Aber der Musiker unter uns, ne, der hat das sofort erkannt. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den mittelalterlichen Instrumenten damals war, aber ich glaube nicht, dass sie die gleiche Stimmung hatten, wie wir heute eine Gitarre spielen. Und ich habe halt gesehen, dass sie halt ganz normale Akkorde gegriffen haben auf diesen mittelalterlichen Dingern. Und man hörte auch raus, wenn ein G-Dur gespielt worden ist, dann hört man das ja auch.
Ja.
Ne? Und das war halt schon sehr obvious. Und da habe ich mich halt gefragt, so gab es halt diese Stimmung damals schon im Mittelalter? Weil die muss ja schon von irgendwo herkommen. Kann ja nicht sein, dass wir die erst in den letzten 150, 200 Jahren entwickelt haben. Das ist vielleicht mein Thema. Da habe ich nämlich jetzt demnächst jemanden, wo ich am Baggern bin. Da komme ich auch auf dich zu, mit dem wir uns mal über künstliche Intelligenz in Verbindung mit Musik unterhalten. Und den können wir mal fragen, weil ich glaube, der hat auch Musik studiert, was das ganze Thema auch bedeutet. Ne? Wann kamen dann so die ersten offiziellen Stimmungen dann auch auf, ne? Die wir heute europäisch, westlich gesehen, halt auch nutzen. Aber unabhängig davon. War halt ein richtig cooles Festival. Man geht halt darüber und das, wie du das auch sagst, ne, dann Helme, Schwerter und so. Und dann denkt man, ja, komm, jetzt kaufe ich das, ne? Weil das ist schon irgendwie schon geil, ne? Aber dann 5 Sekunden später denkt man sich, ja, wann benutzt du das mal wieder? Aber es ist auch mega cool, das zu sehen, weil es sind auch so viele Leute da auch verkleidet gewesen, ne? Also in Gewändern, die sind ja nicht verkleidet, wie ich mir habe sagen lassen. Ne? Das ist ja ein Fauxpas, wenn man da mit Kostümierung dahin geht. Das muss halt schon ordentlich und legit aussehen. So diese ganze Lab-Geschichte, ne? Ich weiß nicht, ob du dir was sagt, dieses Live-Action-Roleplay. Das ist natürlich auch mega cool. Das ist aber immer nur so cool für so einen Moment. Also man muss da, glaube ich, voll und ganz drinstecken, um dann zu sagen, ich mache da mit.
Ich fände das geil, wenn du mal hier mit Ritterrüstung sitzen würdest. Würde ich feiern. Aber wird nicht passieren, nehme ich an. Ja, Lab finde ich auch ganz cool, mir das anzugucken. Selbst machen würde ich es wahrscheinlich nicht. Aber ich finde das gut. Ich finde das cool, dass es Leute gibt, die sich da intensiv mit beschäftigen und die das irgendwie feiern und leben. So richtig, die leben das ja so richtig dann und verhalten sich auch so. Finde ich cool. Lab ist eine geile Sache. Ja.
Das ist so wie World of Warcraft halt im Real Life, ne? Also noch näher ran kommst du gar nicht, ne, an diese mystische Geschichte dann. Und da haben die ja dann auch so verschiedene Szenarien. Ich habe das auch mal auf YouTube gesehen. Das ist ja dann nicht nur, dass sie sich dann an so einem Nachmittag treffen, sondern die verbringen ja meistens oder manchmal dann so Wochenenden oder wirklich mehrere Tage dann auch miteinander, um dann halt wirklich dann so ein komplettes Roleplay dann halt auch zu machen. Das ist ja auch schon voll krass, wenn du darüber nachdenkst, wie viele Leute sich dann dafür freinehmen müssen, damit die das halt machen. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, ich mache jetzt den Familienurlaub oder ich mache mal einen Urlaub alleine, sondern ich sage so, boah, ich packe jetzt meinen Koffer, packe jetzt meine drei Gewänder da rein. Und dann fliege ich dann irgendwo nach, was weiß ich, Brasilien und dann mache ich dann hier Lab-Festival 2 Wochen lang. Ist auch cool, oder?
Ist irgendwie cool, auf jeden Fall. Ich bin ja eher so der bequeme Typ. Ich mag das. Ich habe mal vor einer, schon lange her, vielleicht schon 2, 3 Jahre, mit ein paar Freunden so ein, man könnte es ein Gedankenexperiment nennen. Ist nicht wirklich so Live-Action-Roleplay, eher so auf Papier, sag ich mal. Ich finde das geil. Wir haben da versucht, so eine Art Zivilisation aufzubauen, aber auf dem Papier, weißt du, mit, was wäre, wenn? Angenommen, wir flögen jetzt mit unserem Generationenraumschiff auf einen anderen Planeten und starten da eine neue Zivilisation. Dann fängt das ja an, also den Start und den Bau des Schiffs mal ausgenommen. Wir gingen davon aus, dass das schon gibt. Und wir landen jetzt auf dem neuen Planeten. Ich fand das so geil, wir haben das über Monate haben wir das gemacht. Wie fangen wir an? Was sind die ersten Schritte? Brauchen wir eine Regierung? Brauchen wir keine Regierung? Lebensmittel organisieren, anbauen. Also wir gingen davon aus, dass wir auf einem Planeten landen, auf dem auch Anbau möglich ist von verschiedenen Lebensmitteln. Das ist komplizierter, als du jetzt vielleicht denkst, wenn du es jetzt hörst, aber du musst alles so planen, so richtig. Was nimmst du mit? Samen, Pflanzen, Setzlinge etc. pp. Und ich fand das sehr geil. Also, wir haben da wirklich irgendwie in über ein halbes Jahr Dutzende Stapel Papier angesammelt, wie das stattfinden könnte, auf einem neuen Planeten irgendwie eine Zivilisation aufzubauen. Fand ich ganz geil. Ist nicht so wirklich Live-Action-Roleplay, ist eher so, wie gesagt, so theoretisch auf dem Papier. Aber hey, da hatten wir manchmal Streit, sogar Streit ohne Ende, dass wir uns fast geprügelt hatten, irgendwie wegen irgendwelchen Sachen, wo wir uns nicht einig waren und so. Aber ich feiere sowas auch, ja. Wie gesagt, Live-Action-Roleplay, nichts für mich, aber auf dem Papier, das fand ich geil.
Habt ihr das dann in der Theorie dann so gemacht und dann gesagt, so auf einmal, so jetzt kommt ein Bösewicht und was tun wir jetzt? Oder habt ihr das so die Welt geplant?
Wir haben
Also.
das, genau, wir haben das geplant. Wir haben, okay, wir landen jetzt auf dem Planeten. Was sind die nächsten Schritte? Wir haben Baumaterial mitgenommen von unserem Generationsschiff, das riesig groß ist.
Wie viele Leute wart ihr auf dem Schiff?
Wir haben, glaube ich, mit 100 Leuten haben wir geplant, so, also, dass 100 Leute an Bord sind. Dann landen wir. Wir haben die Baumaterialien für ein, zwei Gebäude, drei Gebäude mitgebracht und Werkzeuge, Geräte und alle möglichen Pflanzensamen. Und dann ging es eben los. Wir hatten Vorräte bis Tag X. Bis dahin musste zum Beispiel jetzt das und das angebaut sein, damit wir davon langsam leben können und so weiter und so fort. Und dann planst du natürlich immer weiter. Was ist, wenn es Streit gibt? Du musst die Vermehrung planen. Du musst alles planen. Also es war wirklich wahnsinnig interessant, was für Gedankengänge die anderen hatten. Also nicht nur ich, sondern auch alle Beteiligten. Wir waren ein paar Leute in dem Projekt, sag ich mal. Es ist wie so ein Spiel war das, aber wir haben das teilweise so ernst genommen, dass wir uns wirklich gezofft hatten, so wie was stattfinden muss, damit es funktioniert. Also wir haben das wirklich dann irgendwann so richtig gelebt. Wie gesagt, so knapp ein halbes Jahr haben wir das gemacht. Und dann ist es leider ein bisschen eingeschlafen. Fand ich ganz cool. Also, das ist wirklich interessant.
Also ich denke schon, dass es sehr aufwendig ist, über
Ja.
sowas nachzudenken, weil man sagt ja immer so, warum kann die Politik jetzt nicht mal eben das so schnell ändern? Ne? Oder warum können die das nicht mal eben so machen? Ne? Weil an jeder kleinsten Entscheidung auch ein unfassbar großer Rattenschwanz hintersteckt, den man im ersten Moment halt gar nicht sieht. Also jede kleinste Veränderung beruflich hat irgendwo eine Auswirkung. Definitiv so. Also es ist halt, hat ja, man sagt ja, das sind ja so, sag ich mal, Windräder bauen oder sowas, ne? Das ist ja nicht damit getan, dass die dann beim Amt dann den Zettel ausfüllen und sagen, yo, ihr könnt das jetzt hier bauen, sondern da muss ja festgelegt werden, wer ist der Zulieferer, wo wird das Material dazu herkommen, wie ist der Schritt davor, wo bekommt der Zulieferer die Materialien her? Wer baut das denn davor zusammen? Welche Firmen sind dafür in Auftrag gegeben? Wo sitzen die? Wie lange Zeit brauchen die? Wo kommt die ursprüngliche Idee dahinter her? Also wo wird das alles dann halt geholt? Ne? Und das ist alles das, was davor passiert. Und noch ganz, ganz, ganz viele andere Sachen davor. Und danach passieren ja auch dann Sachen. Das ist ja dann nicht auf einmal aufgestellt. Und dann kommt da einmal die Woche dann einer jemand vorbei, der dann kurz überprüft, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Sondern das ist ja wirklich ein richtig, richtig großer Apparat und Aufwand. Und wenn man das dann, sage ich mal, mit dem Windrad schon so schwer hat und ihr dann überlegt, hier eine komplette Zivilisation zu gründen, was dann alles wirklich, woran bedacht werden muss. Ja, mal der Vorteil ist natürlich, ihr startet sozusagen von null. Ihr habt das Werkzeug hinten im Kofferraum liegen, da ist der Ground, ne, und los geht's, ne? Also free for all sozusagen. Das ist der Vorteil, ne? Aber das, ich sag mal, sobald sich ja irgendwas entwickelt hat, wird es immer Auswirkungen und Folgen auf alle anderen Sachen in der Umgebung haben. Vor allem in einem Stadium, wenn es dann halt so klein ist. Und was diese Vermehrung ja auch angeht, wenn du dann ja landest, dann hast du ja praktisch ab dem Zeitpunkt, wo du landest, du musst innerhalb der nächsten 9 Monate musst du ertragsreich werden.
Ja.
Das ist das Ziel. Weil die ersten werden schon direkt am Tag X miteinander bumsen. Weißt, und dann kommt 9 Monate später dann halt direkt was raus und das muss versorgt und ernährt werden. Da wächst das schon. Das heißt, du hast 9 Monate Zeit, wenn du irgendwo neu ankommst, wenn vorher auf dem Schiff halt nichts passiert ist, muss man ja auch immer dazu sagen. Na, aber dann musst du liefern. Und das ist ja auch voll der krasse Druck. Wobei, bei 100 Leuten, weiß ich nicht, zumindest was das Thema Ernährung angeht, wie sah denn dieser Planet aus? So wie die Erde oder so maßmäßig mit
Ja,
Wasser?
wir sind davon ausgegangen, dass es ein Planet ist, der erdähnlich ist. Also die Bedingungen ähnlich wie auf der Erde sind. Und wir sind auch davon ausgegangen, dass auf dem Schiff schon rund ging vorher und dass dann schon Nachwuchs mitgebracht wurde, der auf dem Generationsschiff entstanden ist, etc. pp. Und ja, du musst. Da gab es für jeden kleinen Schritt zig DIN A4 Seiten an Theorien und Ideen und Plan B, sag ich mal, für alles Mögliche. Falls das nicht klappt, muss das klappen und so weiter und so fort. Das ist komplizierter, als man jetzt denkt, wenn man es hört. Das ist nicht wie so ein Computerspiel. Kennst du vielleicht noch Siedler, dieses Computerspiel Siedler, wo du, ne, da hast du deine Leute, die anbauen, Leute, die die Häuser bauen, hin und her. So einfach ist das nicht, wenn du das so planst, ne? Also wir haben das schon ganz schön ernst genommen, muss ich sagen. Also ich finde das geil. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, würde ich gerne wieder fortführen, dieses Experiment.
Aber
Aber
lass uns doch noch mal zu dem Thema Generationsshift davor. Also du hast ja gesagt, so das hat euch jetzt eher weniger beachtet, ne? Ihr seid von dem Startpunkt ausgegangen, als ihr dann auf dem Planeten dann angekommen seid. Aber ich sag mal, wenn du ja gerade sagst, für die Nachversorgung, dass da neue Generationen ja nachkommen, dass dafür schon ja schon gesorgt worden ist auf dem Schiff. Was ist denn das für eine Politik, die du dann auf dem Schiff haben musst, wenn du ja maximal vielleicht 100 Leute mit dir transportieren darfst?
was meinst du mit Politik?
Ja, was ist, wenn die Leute trotzdem bumsen und dann kommen dann Menschen raus? Was
Ja,
machst du mit den Babys?
davon sind wir ausgegangen auf dem Schiff, dass es passieren muss auch. Also, das war nicht verboten. Das war auf unserem Schiff. Das ist passiert, ne? Und dass du dann, du gehst ja auch davon aus, dass du zig Jahre unterwegs bist. Das bleibt natürlich nicht aus, ne? Das.
Aber wusste man denn, dass man sich auf jeden Fall in eine Richtung be begibt, wo man weiß, dass da ein Planet ist, oder ist man einfach so erstmal rumgeflogen?
Nein, nein, das Experiment beginnt, sage ich mal, mit einem Ziel. Also du hast ein Ziel vor Augen. Ja, du weißt jetzt, du bist jetzt x Jahre unterwegs. Weiß nicht mehr, wie viel das war, aber etliche Jahre, ne? Also 50 plus bist du unterwegs. Das und das passiert auf dem Schiff. In der Zeit musst du auf dem Schiff dies und das vorbereiten für die Ankunft schon. Also wir wussten schon, wo es hingeht und wie der Planet aussieht sozusagen und die Vorbereitungen fanden schon auf dem Schiff statt, innerhalb dieser, ich glaube, 50 oder 60 Jahre, was das waren. Also da ging das los, sag ich mal. Und es war sehr spannend. Ich finde das sehr spannend. Du hast den ganzen Tag drüber nachgedacht, Mensch, ich muss noch planen hierfür, dafür. Und dann habe ich gedacht, klappt das, klappt dies. Sehr interessant, sich darüber Gedanken zu machen. Aber es ist zeitaufwendig, viel zeitaufwendiger, wie gesagt, als man es jetzt vielleicht denkt, wenn man das so hört, wie ich das so erzähle, ist nicht einfach nur so ein Spiel. Das war schon sehr ernst nach einer Zeit. Aber geile Gedankengänge dabei entstanden von jedem Beteiligten.
Habt ihr auf dem Schiff von Konserven gelebt oder konntet ihr auf dem Schiff Sachen anbauen?
Da gab es Anbau. Ja, natürlich. Anbau, das ist ja die Planung, von der ich spreche. Es wurden Sachen angebaut, dass du dann fertige Pflanzen hast auf dem neuen Planeten, die du schon einpflanzen kannst, die auch schon ertragreich sind, sag ich mal. Also, dass du schon fertige Pflanzen in die Erde setzt auf dem neuen Planeten, die dann schon Früchte tragen, sag ich mal. Ja.
Eigentlich geht das dann doch schnell. Ich sag mal, wenn du nur die 100 Leute hast und du hast die Samen schon mit dir und du weißt, du begibst dich auf eine Reise, ich sag mal, der erste Schritt, dass die auf jeden Fall nicht verhungern, so, der ist ja auf jeden Fall schon safe. Na, ansonsten können die ja aus dem Raumschiff aus essen.
Das ist ja
Da
auch der
kann ja
wichtigste
angebaut
Schritt.
werden.
Ja, das ist ja auch der wichtigste Schritt, dass du genug Nahrung hast, um die ganzen Leute zu versorgen. Es sind ja bei der Abreise 100 Leute und bei der Ankunft sind es ja ewig viele mehr. Na, innerhalb dieser 50, 60 Jahre Reise sterben ja auch Leute und werden neue Leute geboren. Es sind ja dann ein paar mehr Leute, wenn du ankommst,
Was
vermutlich.
machst du mit den toten Körpern im Schiff?
Die wurden ins All geschossen. Ja, die wurden im Universum übergeben, sozusagen. So
Also
möchte ich
die.
auch dafür, so möchte ich auch gehen, wenn ich mal, hey, wäre cool, wenn ich sterbe, wenn mich jemand da hochfliegen würde und würde mich da ins Weltall schießen, wäre geil. Ja.
Aber meinst du hast da was von?
Ja,
Also ich meine, meinst du merkst das?
na, ich werde es nicht merken, vermutlich. Oder ich weiß es nicht, kannst du nicht sagen, ob ich es merke, aber ich fände den Gedanken jetzt als so als lebende Person, fände ich den Gedanken gut, bevor sie mich irgendwo in die Erde einbuddeln oder verbrennen und in die Erde mit meiner Urne lassen oder was weiß ich, irgendwo hinstellen, dann möchte ich lieber, dann fände ich den Gedanken interessanter, dass mich da jemand ins Weltall schießt. Hey Mann, da kommen wir alle her. Da kommen wir alle her, alles kommt daher. Alles kommt aus dem Universum und ist doch cool, wenn du dahin zurückgehst, irgendwie, finde ich. So mein romantischer Gedanke, meine Wunschvorstellung, wenn ich mal sterbe, dass ich da vielleicht hinkomme. Wird wahrscheinlich nicht passieren, vermutlich wird es nicht passieren. Höchstwahrscheinlich sogar wird es nicht passieren, aber finde ich geil.
Ich glaube, dass viele Menschen ja auch immer noch denken, dass die Erde wirklich der Mittelpunkt des Universums ist, ne?
Früher hat man es gedacht, ja. Vor vielen, 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 vielen Jahren hat man das gedacht, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums ist, aber das ist natürlich nicht der Fall. Ja.
Aber das ist ja wieder dieses Komische an dieser Singularität, ne? Du kennst auch dieses Bild, das sieht aus wie so ein Kondom, ne? Von dem kleinen Punkt, was sich dann so wahnsinnig weit aufbläst. So, das geht dann in eine Richtung. Also da kann man doch ermitteln, wo sind die Koordinaten, wo der Punkt war. Und dann sagen die, ja, das geht nicht, weil das ist ja ein Raum. Aber
Ja.
man kann ja trotzdem sehen, in welche Richtung sich unsere Galaxie doch schiebt. Also das ist doch klar. Ne? Jetzt sagen dann wieder Leute, ja, es gibt ja keinen oben, unten, links, rechts. Ja, gut, das mag zwar sein, aber wenn ich mich jetzt hier hinstelle in Deutschland und ich gucke in Richtung Norden, ne, dann kann ich ja trotzdem sehen, so, wo bewegen wir uns hin, ja? Warum kann mir denn dann keiner sagen, wo die Startkoordinaten des Anfangs des Universums ist? Weil wir können es ja zurückberechnen, wir können die Geschwindigkeit berechnen, wie schnell wir uns bewegen. Und dann müsste das doch eigentlich möglich sein.
Schwierige Frage, kann ich dir nicht beantworten. Interessanter Gedanke auf jeden Fall. Aber dass die Leute früher dachten, wir sind der Mittelpunkt des Universums, ist gar nicht mal so weit hergeholt, sag ich mal in Anführungszeichen, dass sie es früher dachten zumindest. Denn der Mensch hielt sich halt für sehr wichtig damals. Also man kannte ja nichts anderes. Und Leben auf anderen Planeten war früher nicht so vorstellbar, wie es vielleicht heute ist. Und dass der Mensch früher vielleicht dachte, dass er was Besonderes ist, dass liegt gar nicht so fern, der Gedanke, ne? Stell dir vor,
Aber
fliegen.
wieso sind wir heute nicht mehr so besonders? Weil wir haben ja jetzt die Gewissheit, bei uns in der Nähe ist ja definitiv keiner.
Was heißt denn Nähe im Universum? Entfernung ist ja
Okay,
relativ.
sagen wir mal, erreichbare Nähe für einen Menschen, der sich irgendwo reinsetzt.
Guck, wie riesig das Universum ist. Was heißt denn Nähe? Wir rechnen ja mit menschlichen Maßstäben, musst du bedenken.
Sagen wir mal, kurz bis vor Planet X, ja? Also da können wir uns ja sicher sein, da ist niemand,
Ja.
der eine Lebensform ist. Warum sind wir dann nicht erst recht jetzt so richtig, warum zeigen wir jetzt nicht erst recht als Menschen so richtig dicke Eier, weil wir sagen können, so, wir sind eh die Einzigen bei uns im Sonnensystem, in der Milchstraße. So what?
Weil wir es nicht wissen. Vielleicht ist ja, was wir weit weg nennen, für jemand anders ein Katzensprung. Ne? Das kann natürlich auch sein, dass jemand eine andere Zivilisation da ist, die für die ist das gar nichts. Die kommen einfach nicht her, weil sie es nicht interessiert. Ne? Oder haben uns schon besucht und denken, ja, ist es nicht wert, dahin zu fliegen? Ist zwar nicht weit, aber was wollen wir da, ne? Gibt es nichts zu holen und gibt es nichts Interessantes? Natürlich könnte man sagen, guck mal die Erde an. Alles, wie hier entstanden ist. Vom Kleinstlebewesen bis hin zum Mensch, Delfin, Wal, was weiß ich, alle Lebewesen, die es hier halt so gibt. Da muss ja viel stimmen, damit das klappt. Sag ich mal, da muss wirklich viel stimmen. Da muss so viele Vorgänge müssen da richtig verlaufen, dass das entsteht, was hier entstanden ist auf der Erde. Da könnte man schon denken, okay, die Erde ist vielleicht so ein Ausnahmefall. Gibt es nicht so oft. Aber denken auch viele. Letztendlich wissen wir es ja nicht, weil wir so an so viele Orte im Universum gar nicht hinkommen und nicht hingucken können, dass wir gar nicht behaupten können, dass wir was Besonderes sind. Es könnte ja weit entfernt tausendfach so entstanden sein wie hier. Wir wissen es einfach nicht, weil wir es nicht sehen, weil wir es nicht beobachten können. Deswegen ein bisschen vermessen zu sagen, dass es was Besonderes ist hier, finde ich.
Ich musste da jetzt erstmal drüber nachdenken, weil natürlich klar, ne, umso mehr man weiß, umso bewusster wird es einem ja auch so, dass man vielleicht richtig unbedeutend ist. Aber das ist halt auch wieder so, das ist immer so plakativ gesagt, weißt du, ich bekomme das mit, dass dann Leute immer sagen, ja, die Menschheit, wir sind so unbedeutend, bla bla bla. Das stimmt ja gar nicht. Also guck doch mal wirklich ernsthaft an, was wir erreicht haben auf der Erde. Klar. Mit allem, was wir erreicht haben, kamen dann auch, sage ich mal, Sachen wie Klimawandel und Klimakatastrophen dazu, die wir zum Teil mit verursacht haben. Natürlich, klar. Aber man kann ja trotzdem sagen, dass wir uns im Gegensatz zu allen anderen Lebewesen, die wir kennen, uns ja wirklich so anders entwickelt haben und so andere Sachen ja dadurch natürlich auch entwickelt haben, dass wir doch sehr mit sehr viel Stolz behaupten können, dass die Menschen an sich, dass sie schon Großartiges geleistet haben. Wenn man das im Vergleich dazu setzt, zu den anderen Lebensformen, die wir kennen.
Es gibt natürlich viel Gutes, das wir geschaffen und erfunden und ja, getan haben auf der Erde. Da gebe ich dir recht. Aber findest du unsere Entwicklung wirklich durchweg positiv von ganz früher bis jetzt? Ich meine, klar, die Lebenserwartung von Menschen war früher deutlich niedriger. Im Mittelalter waren es, glaube ich, 35 Jahre oder so. Und weiter davor waren es paar 20 Jahre, aber gut, wir haben Medikamente entwickelt gegen alle möglichen Dinge, die uns unser Leben verlängern. Natürlich, ne? Im Mittelalter, wenn du irgendwie krank wurdest, war die Lebenserwartung nicht so hoch, völlig klar. Was das angeht, ja, vielleicht eine gute Sache. Der Mensch wird heute im Durchschnitt, ich weiß gar nicht, wie alt wird der Mensch im Durchschnitt heutzutage? 75, 70, 75 Jahre, ich weiß gar nicht so genau. So in dem Dreh, glaube ich, ist es, ne, aktuell. Aber wenn du bedenkst, wie eng die Menschen, die frühen Menschen, sag ich mal, mit der Natur in Verbindung waren. Heute, ich habe es schon oft gesagt, vielleicht im anderen Podcast, vielleicht auch hier auch, ich weiß es nicht. Wenn du heute auf der Wiese rumläufst mit einem Wiesenkräuterbuch und sammelst dir irgendwie Brennnesseln ein und Spitzwegerich und was weiß ich nicht, dann kratzen sich die Leute am Kopf und fragen sich, was du da tust, weil du dir einen Brennnesseltee mischt oder irgendwie ein selbstgebrautes Mittel gegen Sodbrennen oder irgendwelche Schmerzen, was weiß ich, dann bist du ein Sonderling. Vor vielen, vielen Jahren war das ganz normal. Die Leute waren viel näher mit der Natur verbunden. Da war das ganz normal, dass du irgendwelche Naturheilkräuter benutzt. Heute, wenn du Marihuana rauchst, bist du ein Junkie. Da bist du irgendwie ein Kiffer. Was weiß ich. Ne? Ich habe selbst viele Freunde, die medizinisches Marihuana zu sich nehmen, wegen diverser Gebrechen, sag ich mal. Das war doch früher ganz normal. Das war ganz normal, dass du auf der Wiese rumgelaufen bist, du hattest was und hast dann deine Kräuter eingesammelt. Was haben wir uns heute rein? Ich hab's dir die Tage erzählt. Aktuell bin ich wieder am Tabletten nehmen. Ich muss Tabletten nehmen, Antidepressiva. Und hab dir erzählt von den Nebenwirkungen, die ich letztens hatte. Ne? Ich hatte eine wahnsinnsbrutale Panikattacke bekommen nachts, nachdem ich die Tablette eingenommen habe. Und ich habe eine schwache Dosis genommen. Ich nehme nicht die empfohlene Dosis vom Arzt, sondern eine schwächere Dosis. Ich nehme eine halbe Tablette. Und lieg so ein paar Minuten im Bett nach Einnahme der Tablette, so 10, 15 Minuten nach Einnahme der Tablette, merke ich dieses Angstgefühl im Bauch, das so hoch in die Brust steigt. Das kennt man ja, wenn du so diese Angst im Bauch verspürst, wie vor einer Prüfung oder so, wenn du irgendwie nervös bist, hast du so im Bauch dieses komische Gefühl im Bauch. Und es stieg so hoch in die Brust, wie man es halt kennt, Angst. Und ich lag so im Bett. Und es war eine ganz entspannte Situation. Ich habe meine Kopfhörer aufgehabt, meine Bluetooth-Kopfhörer, und habe so ein Meditations, Video mir angeguckt oder angehört, besser gesagt, auf YouTube, um zu entspannen. Das mache ich immer nachts im Bett. Und währenddessen kam diese Angst hoch und diese Panikattacke hat sich immer mehr gesteigert, bis ich dann brutales Herzrasen bekommen habe. Ich habe da meine Frau aufgeweckt, habe gesagt, du musst einen Arzt rufen. Ich habe irgendwie eine Nebenwirkung von den Tabletten. Ich habe so diese brutale Panikattacke bekommen und das Herz hat so schnell geschlagen, also ich war wirklich kurz vor der Ohnmacht, sag ich mal. Ich konnte auch nicht liegen. Meine Frau sagt, leg dich wieder hin und leg die Beine hoch. Ich sage, ich habe eine Panikattacke. Ich bin voll mit Adrenalin. Habe ich gesagt, ich kann nicht liegen bleiben. Ich muss rumlaufen. Bin dann so rumgelaufen, immer die Finger so am Puls und den Puls gefühlt, wie schnell mein Herz schlägt. Und das konntest du schon hören. Ich meine, du hattest auch Panikattacken, ne? Du hörst dein Herz durch die Brust klopfen, so laut klopft das. Du hast richtig das Geräusch gehört von deinem Herzen. Das macht dich ja noch wahnsinniger, ne? Das macht dich ja noch mehr verrückt. Und ich konnte mich dann aber selbst so ein bisschen rausholen aus der Panikattacke und habe mich dann selbst ein bisschen beruhigen können. Dann ging das Herzrasen auch weg nach einigen Minuten. Dann habe ich so Zittern bekommen, Zitteranfälle. Ich habe richtig das Adrenalin ging aus dem Körper raus und dann hat natürlich alles gezittert. Mein ganzer Körper hat gezittert. Ich konnte nicht mal, ich habe so richtig gezittert beim Reden. Ganz brutal. Dann konnte ich mich nach so einer Viertelstunde wieder hinlegen, 20 Minuten, und bin dann glücklicherweise eingeschlafen, habe sehr schlecht geschlafen. Wo wollte ich jetzt hin? Ja, wir hauen uns eben Tabletten rein, Chemie. Du siehst es ja, diese Antidepressiva, gut, die helfen dir bei dem einen Problem, das du hast. Du bist vielleicht depressiv oder bei mir war es in dem Fall wirklich nicht wegen Depressionen, sondern wegen schlimmer Schlafstörungen, weil ich ganz schlecht schlafe, habe ich diese Antidepressiva bekommen. Die helfen bei einem Problem, verursachen zwei, drei neue Probleme. Das kann es doch nicht sein, denke ich mir. Das kann es doch wirklich nicht sein. Das hast du einfach nicht, wenn du natürliche Mittel zu dir nimmst, pflanzliche Mittel, irgendwie auf die Natur zurückgreifst. Das wussten die Leute früher alles. Das wussten die. Die wussten, wo sie hin müssen, welchen Pilz sie pflücken müssen, welche Pflanze sie oder welches Kraut sie pflücken müssen. Das nimmst du dann zu dir und dann ging es dir ein bisschen besser. Vielleicht haben die nicht so gut geholfen wie manche Tabletten heute, aber die hat mit Sicherheit nicht solche Nebenwirkungen, dass du irgendwie da hier vom Stuhl kippst, weil du dein Problem loswerden willst. Schmerztabletten, genau dasselbe. Du nimmst starke Schmerztabletten. Ich habe zum Beispiel zwei Bandscheibenfälle hinter mir und habe da starke Schmerzmittel verschrieben bekommen. Ich habe die nicht genommen. Ich habe gesagt, nehm die nicht. Mach den Magen kaputt, die Nieren, die Leber. Macht dir alles kaputt im Körper. Und im Gegenzug bin ich halt meine Schmerzen los, aber verursacht drei neue Probleme. Das wird nicht passieren, das mache ich nicht, das nehme ich nicht, das Zeug, ne? Da gab es eben früher für alles ein Mittelchen, ne? Und davon sind wir ganz weit abgekommen. Ganz, ganz weit. Bis zu dem Punkt, dass du heute ein Sonderling bist, wenn du Kräuter sammelst auf der Wiese. Das finde ich ganz schlimm.
Also um auf deine Anfangsfrage erstmal zu antworten, ob ich glaube, dass wir uns so weit gut entwickelt haben. Ich habe es in anderen Podcasts schon gesagt, wenn wir uns nicht hätten leiten lassen von Überzeugung, Glaube, Religion, egal wie du das nennen magst, dann hätten wir auch schon Smartphones im 17. Jahrhundert gehabt.
Das
So.
hast du schon mal gesagt. Das
Ne?
finde ich ein
Genau.
geiler
Ne?
Gedanke.
Aber dadurch, dass dann halt immer Leute auf die Ideen gekommen sind, Sachen im Sinne der Religion oder des Glaubens zu verbreiten und dadurch sehr rückschrittlich zu wirken, wurde die Geschichte zumindest meiner laienhaften Vorstellung nach immer wieder zurückgeworfen. Und ich meine, du siehst es ja auch, es gibt Länder, die erfolgreich in normalen Verhältnissen, vielleicht nicht demokratischen Verhältnissen, groß geworden sind, wo dann Diktator auf einmal das Land übernommen hat und das ganze Land um 200 Jahre praktisch zurückgesetzt wird und das gar nicht mehr aufholen könnte, wenn dann demokratische Zustände herrschen würden. Das würde unfassbar lange dauern, dieses Land weltfähig sozusagen zu machen, weil eine Überzeugung eines einzelnen Menschen, einer Partei, einer Glaubensrichtung, Gemeinschaft dazu geführt haben, dass Millionen von Menschen wieder rückschrittlich sind. Und das ist das Thema, das ist ja das Problem an dieser ganzen gesellschaftlichen Sache. Aber es gibt, und deswegen finde ich das interessant, wo du das am Anfang gesagt hast mit dem Mehrgenerationenschiff, dann landest du auf dem Planeten, du gründest eine Gesellschaft, weil du kommst unweigerlich sofort an diesen Punkt, wo dann auch Leute sagen werden, ja gut, wie du das planst, das ist zwar toll für unsere 99 anderen Leute, aber ich glaube, ich kann das besser. Und ich habe hier 10 Leute, die sind ähnlicher Meinung. Und dann fängt die Scheiße an. Und dann kannst du dich gar nicht nach vorne entwickeln. Das heißt, um sich wirklich kontinuierlich nach vorne zu entwickeln, musst du eigentlich eine Diktatur der Forschung schaffen.
Im Prinzip hast du recht, ja, das ist vonnöten. Ich denke mir auch oft, dass, wenn ich sage, wir haben uns vielleicht in die falsche Richtung entwickelt, denke ich auch an Kriege und an Gier und Neid, der überall auf der Welt herrscht, völlig klar. Religion, natürlich, wie du sagst. Hätten wir diese vielen Milliarden an Geldern, die wir in Krieg investieren, in Kriegstechnik, in die Medizin investiert oder in die Erforschung des Weltalls oder in die Erforschung unseres Planeten, in die Erforschung der Meere, da wird natürlich auch Geld investiert, ist völlig klar. Aber gäbe es keine Kriege auf der Welt und dieses Geld, diese Mittel könnten verwendet werden für Weltraumforschung und so weiter, wie weit könnten wir sein? Und wenn wir diese Leute, die an Bomben forschen, an Waffentechnik forschen, vielleicht für andere Dinge einsetzen könnten, wo wären wir jetzt, wenn es das nicht gäbe? Wenn die Welt sich einig wäre, wenn die Welt eins wäre, ne? Die ganzen, wenn nicht jeder gegen jeden kämpfen würde, wo wären wir jetzt?
Das ist sehr schwierig, weil die Leute, die die Bomben entwickelt haben, waren nachträglich die Verantwortlichen bei den ersten wichtigen NASA-Missionen. Also, ne, das eine muss manchmal auch passieren, damit das andere überhaupt denkbar oder möglich wird.
Natürlich. Das ging mit der Atombombe schon los. Dann die Forschung hat ja auch
Hat ja auch Gutes.
mehr oder weniger Gutes gehabt.
Ja. Ne, also ich sag mal, für uns Hobbyastronomen, die gerne im Weltraum rumforschen würden, also für uns ist ja, sage ich mal, die Entwicklung dieser ganzen atomaren Dinge ja ein wichtiger Bestandteil. Also ohne das ginge es ja auch gar nicht. Das muss man ja auch dazu sagen. Aber na klar, Kriege, aber generell, ich glaube, wir denken uns das immer zu einfach, wenn wir jetzt beispielsweise darüber sprechen, weil man muss das ja immer in einem ganz speziellen Kontext sehen. Sagen wir die Urvölker. Nehmen wir jetzt irgendein x-beliebiges Volk, ist ja egal, Name austauschbar von vor 3.000, 4.000 Jahren. Die hatten ja keine Vergleichswerte. Da ist, die hatten ihre Erzählungen, ihre Überlieferungen oder lass es Glaubenskriege von vor 2.000 Jahren gewesen sein. Die haben sich darauf verlassen, was stand in Schriften, die einfach da waren. Und die Leute waren glücklicherweise imstande, die zu lesen. Oder die wurden gelehrt und weiterverteilt. Aber das war ja nur so, die kannten ja ihren Scope, ihren Bereich. Was 5.000 Kilometer weiter passiert ist, das wussten die ja gar nicht. Das heißt, die konnten ja gar keine andere Lebensweise oder so adoptieren sozusagen oder zumindest zulassen. Weil wenn jemand von außerhalb gekommen ist, dann war es ein Fremder in der Stadt von 1 Million Leute.
Ja.
Weißt du? Und klar, natürlich ist es ein Spinner, natürlich wird er aufgehängt. Ne? Was soll das? Der kommt in unsere Welt mit einer ganz anderen Vorstellung. Heute ist es so, dann kannst du gleich mit 100.000 Leuten in eine Stadt von 1 Million Einwohnern rein, wenn da gerade irgendwie ein Festival ist oder was auch immer. Ja, und dann findet sofort ein kultureller Austausch statt, weil aber die Masse dafür auch da ist. Du kannst nicht mit einer Minderheit davon ausgehen, dass das alles dann so gemacht wird, dass es besser wird, weil trotzdem 99,9% der Leute, die da sind, die kennen das nicht anders und schätzen das auch.
Ja.
Ja, und das war früher wie heute, das war ja nicht anders.
Ja,
Ja.
sehe ich ähnlich. Weil wir es von Generationsschiff hatten. Sebastian vom anderen Podcast sagt auf den Sonderbar, wenn ich mit dem drüber rede, der sagt immer, ich würde nicht einsteigen in so ein Generationsschiff. Er sagt immer, er hält es nicht für eine gute Idee, dass der Mensch das Weltall besiedelt, neu besiedelt. Er sagt, alles hat ein Ende und hat seinen Sinn. Und wenn es mal darauf hinausläuft, dass der Planet hier in den Arsch geht, durch irgendeine Naturkatastrophe oder die Sonne liefert keine Energie mehr, etc. pp., dann ist es eben so vorbestimmt, dass der Mensch nicht weiter existiert. Darauf konnte ich immer damit, dass wenn doch die Möglichkeit gegeben wird, dem Menschen den Planeten zu verlassen, in Form von einem Generationsschiff, dass wir die Möglichkeit haben, es zu bauen, die Technik und die Materialien haben, das zu bauen und den Planeten zu verlassen, dann ist es vielleicht doch vorbestimmt, dass wir woanders vielleicht auch uns verbreiten. Andererseits verfolgt man so den Werdegang der Menschheit auf unserem Planeten hier, fragt man sich dann doch, ob es eine gute Idee ist, irgendwo anders wieder Fuß zu fassen. Wir haben den Planeten hier ganz schön geschröpft und zugesetzt, negativ. Woanders würde es der Mensch wahrscheinlich genauso machen, denke ich mal. Weiß nicht, was du davon hältst, aber ich denke schon, dass der Mensch seine Bad Habits, seine schlechten Angewohnheiten auf Deutsch nicht ablegen kann und die mitnehmen würde auf einen anderen Planeten und dann es einen ähnlichen Verlauf nehmen würde.
Boah, schwierig, schwierig. Wie viel Zeit hast du heute? 3 Stunden? Ich versuche mal ein bisschen drauf zu antworten und dass man die Gedanken erst ein bisschen zu sortieren. Grundsätzlich der Gedanke zu Mehrgenerationenschiff, ob man da einsteigen sollte oder nicht. Wenn man sagt, dass man da nicht einsteigen würde, dann würde man praktisch seinen Kindern der nachfolgenden 100. Generation sagen, so, es ist mir eigentlich vollkommen egal, was mit dir passiert, weil mich betrifft es nicht. Ich sage mal so ein ganz einfaches Thema. So, wie lange ist unsere Sonne jetzt noch aktiv? 5 Milliarden Jahre? Ne, davor, aber wesentlich weiter davor passiert da schon was. So. Das heißt aber, nur weil die Sonne bei uns in den Arsch geht, unser Sonnensystem dann nicht mehr funktioniert, für die Leute, die zu dem Zeitpunkt da noch leben, da müssen wir doch trotzdem jetzt schon daran denken. Weißt du, wir können froh sein, dass wir nicht da sind, wenn es dann soweit ist, ne, dass es nicht mehr lebbar ist. Aber wir müssen doch alles zumindest imstande setzen oder tun dafür, dass wenn irgendwann der Zeitpunkt da ist, dass man sagt, so, jetzt haben wir echt nicht mehr 4 Jahre Zeit auf der Erde, aber wir haben diese Technologie auszuwandern, sozusagen, Outer Space zu gehen, dann sollte man das jetzt machen. Weißt du, das zu dem einen Punkt, weil ich finde das ziemlich egoistisch zu sagen, ich würde nicht einsteigen, ich fände das nicht eine gute Idee, weil nur weil unser Sonnensystem endet, endet ja nicht zwangsweise direkt das Universum. Und solange das Universum, also alles existiert, solange finde ich, haben wir eine Daseinsberechtigung und auch eine Pflicht, jede einzelne Generation jetzt mit der Technologie, die wir jetzt haben, haben wir auch eine Pflicht dafür zu sorgen, dass solange das Universum existiert, dass wir sagen, dass solange auch der Mensch existieren muss. Nicht vielleicht auf der Erde, aber vielleicht woanders. Das zu dem einen Thema des Mehrgenerationenschiffes. Zu dem, was es betreffen würde, würden wir es das zweite Mal, also auf einer Erde 2.0, würden wir die gleichen Fehler wieder machen? Ich würde sagen, nein, das würden wir nicht, weil wir mit ganz anderen Voraussetzungen da starten würden. Aber es würde trotzdem Korruption, Neid und Missgunst würde es nach wie vor geben, nur nicht in der Form, wie wir das heute sehen würden mit sehr, sehr armen Menschen auf der Welt oder mit Sklaverei oder sowas. Ich glaube, so würden wir das nicht sehen. Wir würden das eher sehen wie in einem unfassbar totalitären Staat. Weißt du, wo du nur nach Hause gehen kannst und zur Arbeit gehen kannst, dies machen kannst, das machen kannst, aber keinerlei weiteren Befugnisse hast. Ich glaube, das ist dann eine Möglichkeit, wie man dann Leute unterwerfen würde, wie es auch funktionieren würde, weil ich glaube, einfach nur Leuten nichts zu essen oder nicht zu arbeiten zu gehen und die irgendwo hinzuschicken, ich glaube, das würde nicht mehr funktionieren. Da sind wir gesellschaftlich, da sind wir schon raus, weil auch nicht Gott und die Welt auf dieses Generationsschiff, Mehrgenerationsschiff ja erstmal raufgeht. Ja, das heißt, da sind das ja schon ausgewählte Leute. Da wird ja nicht der Fliesentischsitzer da mit reingenommen, sondern schon Leute, die was im Köpfchen haben. Aber trotzdem ist es ja so, sobald die nachfolgende Generation nach denen kommt, kommen wieder neue Gedanken rein. Da sind das nicht mehr die Irdischen, sondern das sind dann die, die ja die im Weltall geborenen, die das an sich reißen möchten. Weißt du, und dann hast du diesen Kreislauf wieder von dem Rückschrittlichen. Ich glaube halt nur nicht so, wie wir das jetzt kennen, mit armen Menschen, aber schon in einer ähnlichen Form. Also wird es immer geben. Es wird immer Menschen geben, die es schlechter haben und immer Menschen, die es besser haben, weil auch nur so dieses System halt funktioniert. Du kannst ja eben nicht alle Menschen gleich behandeln und alles auf Null setzen für jeden, weil ich sag mal, das ist ja auch immer die Traumvorstellung des Kommunismus. Und ich sage ja auch selber, für mich ist der Kommunismus an sich in der Idee, ne, dass jeder halt den gleichen Besitz oder so hat. Die grundsätzliche Idee ist ja gut, finde ich super, weil da wird wirklich keiner benachteiligt. Das Problem ist allerdings, sobald du nur irgendetwas machen möchtest, dich irgendwo hin entwickeln möchtest, das geht ja im Kommunismus nicht. Da hast du diese Restriktion. Das heißt, so gern du irgendwas machen möchtest, du bist trotzdem an dieses System gebunden. Das heißt, die Leute, die mehr könnten, ne, zu mehr imstande wären, die könnten das nicht. Und deswegen versagt auch der Kommunismus, weil es keinen wirklichen Wettbewerb gibt. Ne? An sich finde ich das ja gut. Alles für alle, ja, aber es funktioniert halt nicht.
Zum besseren Verständnis für alle. Gib mir mal deine Interpretation dessen, wie es funktionieren könnte auf einem neuen Planeten. Was wäre anders?
Ich glaube vorweg erstmal, das wird nicht funktionieren. Also nicht so, wie man sich das vorstellt, dass alles wirklich Friede, Freude, Eierkuchen ist, dass man Hand in Hand dahin geht und das gemeinsam aufbaut. Das wird nicht funktionieren. Das glaube ich nicht, weil guck mal, es fängt ja schon bei uns beiden an. Wenn wir beide das miteinander planen würden, hier, so, wir bauen das Haus jetzt da und dahin, dann kommen wir sofort in den Konflikt miteinander. Sofort, weil du schon einen zweiten Menschen dabei hast, der zumindest was zu sagen hat, der vielleicht auch noch entscheiden kann, der vielleicht auch einfach was macht. Das ist das ja auch, ne, das Problem, ne, wo man da sagt, so, die Aktivisten, ne, das sind die Aktivisten heute auf der Straße, aber wo du einen Planeten neu besiedelst, der dann sagt so, scheiß drauf, ich baue jetzt meinen Garten so, wie ich will. Das ist der Aktivist dann auf dem neuen Planeten. Nur in einem ganz anderen Maßstab halt. Aber es ist im Grunde genommen, es ist genau das Gleiche. Das heißt, es funktioniert gar nicht.
Würde es
Ne?
in einer Diktatur funktionieren?
Ja, für den Aufbau würde es in der Diktatur funktionieren, ja.
Was wäre dann das Positive daran, dass du das fortsetzt, wenn es nur in der Diktatur funktioniert? Ich meine, du bist sehr reguliert in der Diktatur und du bist sehr eingeschränkt, sag ich mal, als normaler Bürger dann, ne? Du
Ja,
musst.
aber man weiß ja auch um seine Rolle Bescheid. Also wenn ich jetzt auf einem neuen Planeten bin, dann ist doch klar, dass ich da nicht zu Hause dann herumhänge und gucke, dass die anderen Leute die Arbeit machen, sondern es muss ganz klar gesagt werden, so, du willst auf das Mehrgenerationenschiff mit drauf. Weißt du, also die Leute, die von der Erde mitkommen, die das noch erleben werden, die imstande sind zu arbeiten, ne, von diesen Menschen rede ich ja, oder die reproduzierbar sind, aber klar, auch da, du gehst auf das Schiff, du hältst dich an die Hausregeln des Schiffs, ist ja nichts anderes, als wie wenn ich in die Deutsche Bahn einsteige. Ich steige ein in den Zug und akzeptiere die Regeln der Deutschen Bahn. Und natürlich die Gesetze drumherum, ne, aber ich akzeptiere die Regeln da drauf.
Aber
Und
zähneknirschend.
ja.
Dann brodelst schon irgendwann. Und dann wirst du in der Diktatur. Dann werden Menschen geboren, die irgendwann sagen, gefällt mir aber nicht. Und dann wird es im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahrhunderte, sag ich mal, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, was weiß ich, irgendwann genauso wieder werden wie hier. Weil ich glaube einfach, dass der Mensch ist, wie er ist. Der Mensch hat sein Wesen, die Natur des Menschen. So wie wir jetzt sind, das wird immer wieder durchbrechen, denke ich mal. Das wird sich nicht ändern. Der Mensch wird immer dieselben Fehler begehen. Ich glaube, der Mensch ist fehlbar, sehr fehlbar und weiß nicht, das ist schwierig, ne?
Auf jeden Fall. Also, dass das nicht funktionieren wird, das ist klar. Aber trotzdem sollte man das versuchen. Also, wir müssen technologisch irgendwann imstande sein, dass wir das hinbekommen. Das müssen wir als Menschheit. Na, alleine wirklich, wenn ich darüber nachdenke, was ist mit den Generationen und Generationen, die in 100, 200, in 1000, in 100.000 Jahren leben werden? Was ist denn mit diesem Mensch? Wir können doch jetzt nicht sagen, die sind uns egal. Weißt du, was ich meine? Also,
Glaubst du, noch eine tiefgründigere Frage, glaubst du, dass es irgendwann eine bessere Version des Menschen gibt, als wir es jetzt sind? Glaubst du, der Mensch wird sich, nennen wir es mal, spirituell verbessern? Dass er ein besserer Mensch ist, als wir es jetzt sind? Vielleicht ein bisschen wieder zurückkommt, ein bisschen mehr auf die Natur achtet, auf sich achtet, auf Mitmenschen achtet. Der Mensch ist ja sehr egoistisch, jeder denkt an sich. Deswegen gibt es ja Kriege und deswegen gibt es ja auch was weiß ich, die verschiedenen Religionen, Politik. Jeder will sein Ziel durchboxen. Das ist ja alles meiner Meinung nach ein bisschen falsch. Das läuft ja gar nicht, das läuft ja nicht wirklich gut, so wie es aktuell alles läuft. Der Mensch ist ein Egoist. Mensch ist sehr egoistisch. Nicht jeder, aber der Großteil der Menschen ist egoistisch. Wie gesagt, wir haben verschiedene Religionen. Jede behauptet für sich, die richtige zu sein. Wir haben wir haben die Politik, egal in welchem Land jetzt, verschiedene Parteien. Jede behauptet, ich tue das Richtige, du tust das Falsche. Wähl mich, weil der macht's falsch. Also muss ich an die Macht, weil ich mach's richtig. Glaubst du, dahingehend wird es irgendwann mal in Hunderten oder Tausenden von Jahren eine bessere Version des Menschen geben, wo es das alles nicht mehr gibt, diese Überlegungen, diese Probleme nicht mehr gibt? Glaubst du überhaupt, dass der Mensch vielleicht ein Experiment ist, das noch läuft? Oder ein Experiment ist, das jetzt fertig ist und schiefgegangen ist vielleicht? Das überlege ich mir oft. Ob wir jetzt so angekommen sind, an einem Punkt, wo wir nicht weiter evolutionieren, spirituell, sag ich mal. Blödes Wort, ne? Klingt esoterisch, aber du weißt, wie ich es meine. Oder ob es noch weitergeht, das frage ich mich oft. Dann würde es funktionieren auf einem neuen Planeten, in ein paar tausend Jahren vielleicht, wenn der Mensch weiter ist und all diese Sachen, von denen ich jetzt gesprochen habe, hinter sich gelassen hat, sich einig ist, dass die Menschheit eins ist vielleicht. Meinst du, das wird irgendwann mal passieren, dass die Menschheit eins ist, dass es keine Grenzen in dem Sinn mehr gibt, keine Kriege?
Biologisch gesehen, ich glaube, eine biologische Antwort, ich bin kein Biologe, ne, aber biologisch, ich glaube, eine biologische Antwort wäre ja, die Antwort wird ja lauten. Irgendwann wird es so sein, weil alle irgendwann miteinander bumsen werden und alle werden irgendwann dann eine große Nationalität teilen. Das ist aber ein Maßstab, den wir hier nehmen, der weit weg ist von jeglicher Zeit, die wir uns vielleicht vorstellen können. Ich glaube schon, dass sowas passieren wird. Ich sage mal, die Anfänge mit Kontinentenbildung oder dass wir sagen, wir in Europa, wir sind die EU, das ist so ein kleiner Startschuss davon, aber wir sind noch ganz, 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 ganz viele hunderttausende Jahre davon entfernt. Aber irgendwann wird es durch den Zuzug und durch alle mit allem und jeder mit jedem, wird es irgendwann so kommen, wenn Politik vielleicht irgendwie da mitspielt, dass man Sachen vereint. Glaube ich nicht, bis dahin sind wir tot wegen Krieg, weil dann werden wieder Ländergrenzen überschritten. Ne? Das funktioniert nicht. Aber ich glaube, biologisch ist das irgendwann eine Möglichkeit, ne, dass alle irgendwie dann gleich werden und auch gleich sind. Ich sag das mal anders. Jeder Mensch als einzelnes Individuum ist perfekt. Jeder Einzelne.
Ouch, okay.
Pass auf, jetzt kommt aber das Problem. Sobald aber eine zweite Person dazukommt, fängt die Scheiße an. Das ist der Knackpunkt an der ganzen Sache und an der Gesellschaft. Die Leute sagen ja nicht umsonst, du kannst ein Dorf mit 100 Leuten, das kannst du managen. Das kriegst du noch gebacken. Das geht irgendwie, wo alles positiv, harmonisch verläuft. Deswegen gibt es ja auch Gruppenbildungen. Deswegen sucht man sich ja seine Clique. Weil in der Clique ticken alle Leute gleich. Nur wenn von außerhalb jemand da reinkommt, der da reingrätscht und der muss nicht mal aktiv daran teilnehmen. Das reicht, wenn der in der Bubble außen drumherum schwirrt, dass man weiß, dass so jemand existiert. Das reicht schon aus, damit Konflikte entstehen. Wenn jeder Mensch seinen einzelnen Bereich hätte, so, jedes Individuum seinen einzelnen Bereich. Und dann sagst du, pass auf, wenn ich jetzt, sage ich mal, ich möchte jetzt eine Frau oder einen Mann kennenlernen, ne, dann zieht man auf dieses Land und das entwickelt sich, dann entwickelt sich eine Familie. Und du weißt ja, wie das ist. Das läuft ja in Familien eigentlich alles relativ harmonisch. Ne? Familie ist der Rückzugsort, wo alle eigentlich der gleichen Meinung sind, wo eigentlich alles passt. Aber dann heiraten die Leute dann wieder da und dann lernst du dann Leute kennen und so. Und das sind alles verschiedene Eindrücke. Und dadurch bildet sich ein Gesamtbild von deiner Vorstellung von der Welt, die dann so getrübt ist, weil das gar nicht mehr deine eigene Vorstellung ist, weil du halt reingerissen wirst, unweigerlich, egal ob du es bewusst machst oder unbewusst, wirst reingerissen in oder reingezogen, diese ganzen Sachen, so wie zum Thema Gendern, so. In meiner persönlichen Welt, wenn ich zu Hause sitze und ich mache meine Sachen, ich bin ganz ruhig, ganz entspannt, mache nur das, was mein Leben betrifft, ohne dass ich mit anderen Leuten kommuniziere. Also meine Hobbys, einfach nur sein, nicht kommunizieren, weil kommunizieren ist wieder mit jemand anderem. Dann ist das Gendern für mich, ja gut, sollen sie es halt machen, weil es hat jetzt keinen Einfluss auf mich. Wo es aber einen Einfluss hat, ist, sobald ich anfange, darüber zu sprechen oder sobald ich darüber nachdenken muss, wie mache ich jetzt eine Anrede, wie mache ich das im Beruflichen, wie mache ich das im Privaten oder im Podcast. Und dann höre ich dann, wie sprechen andere Leute darüber? Was sagt Andrew Tate dazu? Ja, was sagen dann andere Leute dazu? Dann bilde ich mir meine Meinung. Und dann komme ich in den Konflikt und dann ist meine heile Welt, die ich mir selber geschaffen habe, zerstört, weil andere Leute drin sind. Und deswegen wird eine Gesellschaft niemals funktionieren in so einem großen Maßstab. Ich glaube, was möglich wäre, ist, wenn du einzelne Dörfer hast, wie das, wie Deutschland halt früher oder der Boden von Deutschland früher, viele einzelne kleine Dörfer, alle so miteinander, schön mit dem Zaun drumrum, ne, so gallisches Dorf, gar kein Thema, harmonisch, gar kein Thema. Dann musst du aber gleichzeitig sagen, ich möchte aber auch nichts mit den anderen Dörfern zu tun haben und alle anderen Dörfer müssen die gleiche Meinung haben. Die müssen alle sagen, wir nur für uns, keinen Kontakt nach außen, dann ist die Welt sowas von harmonisch. Aber dann hast du keinen Fortschritt, weil es gibt keinen Wettbewerb, in dem du stehst. Das wird alles dann auf Null gesetzt. Also du wirst halt, wenn jemand Kohle hat und da entwickeln und investieren möchte, dann wirst du vielleicht als glücklicher Dorfbewohner was bekommen. Aber normalerweise wird es so sein, du wirst dich technologisch ins Mittelalter zurückkatapultieren lassen. Aber du hast den Vorteil, dass du in einer harmonischen Bubble bist. Jetzt ist halt die Frage, was willst du im Leben? Und vielleicht die Frage vorweg, je nachdem, wo du halt geboren bist, was du gemacht hast in deinen ersten Lebensjahren, welche Voraussetzungen hast du, wo du jetzt gerade bist? Weil ich glaube, dass wir diese Frage anders beantworten würden als Menschen, die es vielleicht in anderen Ländern der Welt sehr, sehr viel schlechter haben. Die würden so eine Frage vielleicht anders beantworten als wir.
Ich sehe da ein Problem. Ich finde die Theorie gut und ich gebe dir da teilweise recht. Wenn jedes Dorf oder Land oder was auch immer sein eigenes Süppchen kocht und sich nichts drum schert, was das andere macht, dann darfst du auch die anderen Gemeinden nicht observieren, nicht irgendwie beobachten, nicht verfolgen, was die tun. Denn dann wird es immer irgendwas geben, was die haben, das du nicht hast. Und dann entsteht schon das nächste Problem.
Das meine ich ja. Es, alle müssen sich darauf einigen, nur dein eigener Kram und nichts anderes. Das ist die Voraussetzung. Das wird halt niemals gehen. Aber ich sage mal, das muss als Voraussetzung da sein. Ich gucke nicht über den Zaun. Was der Nachbar macht, interessiert mich halt null. Ich lebe hier in meiner Welt.
Das ist aber nicht der Inbegriff von einer Welt, die sich einig ist. Da macht jeder sein eigenes Ding, wie du sagst. Das aber nichts hat nichts mit Einigkeit zu tun. Das ist genau das Gegenteil, finde ich. Was glaubst du, welche Situation entstehen müsste, dass sämtliche Länder auf der Welt sich einig sind und zusammen ein Ziel verfolgen? Welche Situation müsste aufkommen, damit das passiert?
Wenn jetzt bekannt wird, dass in 100 Jahren ein Asteroid auf der Erde einschlägt und dass der sämtliches Leben auslöschen würde.
So, ist nicht genau das, was ich im Sinn hatte, aber es ist ähnlich, ja. Ich würde sagen, eine Bedrohung von außerhalb der Erde. Eine Bedrohung von außerhalb der Erde. Gehen wir in die Science Fiction. Es gibt einen netten Science Fiction Roman, sehr guten sogar. Nett ist ein bisschen zu schwach ausgedrückt. Der nennt sich Die drei Sonnen. Ich habe den Autor nicht im Kopf, ein chinesischer Name. Aber geiler Roman. Ich habe das Hörbuch gehört, alle Hörbücher gehört. Da findet die Menschheit heraus. Das war wirklich ganz irgendwie ganz einfach erklärt, dass es am Tag X in vielen, vielen Jahren eine außerirdische Rasse, dass in vielen Jahren eine außerirdische Rasse auf der Erde eintreffen wird, um die Erde zu übernehmen. Und das einigt so ein bisschen die Menschheit, sag ich mal. Ich glaube, das oder das, was du gesagt hast, wäre so ein Szenario, das ich mir vorstellen könnte, was die Möglichkeit beinhaltet, dass sämtliche Länder auf der Erde sich irgendwie einig sind, dieses Ziel zu bekämpfen. Setzt natürlich voraus, dass es einen eindeutigen Beweis gibt, sodass auch jeder es glaubt, dass es wirklich passieren wird. Natürlich, ne? Und was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Was irgendwie ein Szenario, das auf der Erde entsteht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine Einigung geben wird. Auf der Erde. Zwischen sämtlichen Ländern und einem Großteil der Länder. Es gibt nichts, was ich mir vorstellen kann, dass hier bei uns entsteht. Es muss was von außerhalb sein. Es muss eine Bedrohung von außerhalb sein. Eine außerirdische Bedrohung sozusagen.
Stimme ich dir zu. Also ich glaube, das ist nur möglich, wenn die Erde in den Arsch geht. Das ist die einzige Bedingung, die man hat oder ja, die halt leider da sein muss, damit die ganzen Länder halt auch zusammenhalten. Aber die Frage ist halt auf der einen Seite, also ich sag mal so, wenn bekannt ist, dass ein Asteroid hier runterkommt, es gibt ja zwei Möglichkeiten. entweder wir machen das total Unrealistische, wir fliehen, wird nicht klappen, ja, oder wir machen das vielleicht denkbar Realistische, ne, dass wir das Ding halt zerstören oder abschießen oder wie auch immer. Das finde ich schon möglicher, als wenn man weiß, pass auf, da sind Aliens, wir wissen von deren Existenz, weil du kannst ja gar nicht sagen, wann die ja kommen. Und guck mal, wir haben da jetzt schon Probleme, normale handelsübliche Patronen an andere Länder zu liefern. Jetzt sagen die uns heute Nacht vielleicht, ja, da oben sind Außerirdische, wir haben ganz klare Beweise. Also, was willst du denn da entgegenstellen?
Natürlich. Die Frage stellt sich, hätten wir die Möglichkeit, den Planeten zu verlassen? Würden wir es tun? Nehmen wir jetzt einen Asteroid zum Beispiel. Asteroid schlägt in, keine Ahnung, 20 Jahren auf der Erde ein. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, die Erde zu verlassen. Würden wir einsteigen oder nicht? Wozu? Du weißt gar nicht, wohin. Du weißt nicht, wohin. Ich glaube nicht, dass 20 Jahre reichen, um eine Reise zum Planeten X zu planen, selbst wenn du wüsstest, dass er bewohnbar sein wird. Ich glaube nicht, dass 20 Jahre reichen, dich darauf vorzubereiten.
Was ist, wenn dieser Planet X genau in diesem Zeitpunkt dann irgendwo dahinter auftaucht und wir sehen den und der ist richtig geil und scho voll schön belebt und da kann man was machen. Aber ich muss dazu noch eine Sache davor sagen. Wenn wir imstande sind, mit ein paar Leuten auch nur wegzufliegen, dass wir uns zumindest halten können, weil es geht ja jetzt nicht darum, so hier 3, 4 Monate auf der ISS zu verbringen, bis die Vorräte aufgebraucht sind, sondern es ist ja dann ein Schiff, wo du halt wirklich was mitmachen kannst, was Ernsthaftes. Ne? Also du musst jetzt nicht wahnsinnig schnell fliegen, aber es muss auf jeden Fall was Ernsthaftes sein, so eine Enterprise halt. Ne? Wenn wir sowas haben, dann müssen wir doch auch gottverdammt imstande sein, den scheiß Asteroiden da wegzuschießen, der auf die Erde zurast, oder? Also ich meine.
Ich denke, es ist eine Frage der Mittel, der finanziellen Mittel auch. So ein Generationenraumschiff, da wirst du auch nicht nur eins bauen, vielleicht mehrere, mit viel Geld verschlingen. Also ich denke, entweder steckst du das Geld in dieses Projekt oder in das Projekt Zerstörung des Asteroiden.
Aber Moment mal, was das angeht, so Mehrgenerationenschiff zu bauen, ne? Natürlich kostet das Geld, aber das kann mir doch als Firma doch vollkommen egal sein. Weil die Leute, die ich bezahle, die bleiben ja wahrscheinlich auf der Erde, die sterben ja eh. Das heißt, alles diese ganzen Geldthemen, sobald du, glaube ich, den Weltraum verlässt, die Erde verlässt, sobald du die Erde verlässt, spielt Geld in diesem Moment, wo du dann da oben bist, gar keine Rolle, weil du halt gar nichts in der Hand hast. Du kannst so reich sein, wie du willst, also so arm, ne, wie auch immer. Das spielt in dem Moment keine Rolle. Geld spielt erst dann wieder eine Rolle, wenn eine Gesellschaft halt irgendwie was Wirtschaftliches macht. Weißt du, der eine von 100 Leuten da oben im Mehrgenerationenschiff, der 50 Milliarden hat, ja, sobald der da wegfliegt, sind die 50 Milliarden weg. Die sind auf der Erde. Da kann er die auch ausdrucken mitnehmen. Die sind absolut wertlos, weil am Anfang halt nichts ist. Du kannst mit dem Geld nichts machen. Und solange wir das nicht bauen für den Milliardär da, was er da haben möchte, der hat keine Macht. Die Macht verleihst du demjenigen erst, wenn du etwas hast, womit man arbeiten kann. Wo nichts ist, kannst du auch nichts fordern.
Das ist ein guter Gedanke auf jeden Fall. Da oben sind wir alle gleich, glaube ich. Ja? Hast du recht.
In
Sobald einer.
dem Moment, wo wir oben in dem Schiff sind, ja. Das Einzige, was die vielleicht haben, ist durch den Prestige, den die sich aber auf der Erde gekauft haben. Nicht in dem Schiff, sondern auf der Erde gekauft haben. Oder weil, ja, hier so ein namhafter, so ein Schauspieler oder hier so ein Politiker, natürlich wird der anders da behandelt, ne? Weil er das auf der Erde clever gemacht hat. Wenn der da oben keinen Schutz hat, ist er genauso ausgeliefert wie alle anderen. Weißt du, dann ist es vollkommen regel- und gesetzlos.
Absolut, ja.
Ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, darüber mal ein bisschen ernsthaft auch nachzudenken, was es so bedeutet, ne? Aber ich glaube, es ist egal, ob wir jetzt hier auf der Erde sind oder woanders, das wird die ersten Monate vielleicht gut gehen und dann hat der Erste halt das falsche Medikament bekommen, weißt du? Und hat dann wirres Zeug erzählt. Ich meine, wir hatten das in den 20er Jahren. Im letzten Jahrhundert bei uns in Deutschland genauso, da kam jemand hin in den Keller, wo Leute gesessen haben, hat da ein paar schlaue Sätze fallen lassen und haben auf einmal Leute gesagt, oh, ist ja gar nicht mal so dumm, was der Mann erzählt. Und ein paar Jahre später sind dem Millionen gefolgt. Und du brauchst nur einen in dieser Gesellschaft, in dieser neuen Gesellschaft, der so tickt, oder egal wie tickt, der andere Leute überzeugen kann davon, dass der Weg, den die Oberen da gerade einschlagen, so positiv der auch ist. Und das vielleicht für alle Leute einleuchtet, ne? Wenn du auf einen neuen Planeten kommst, musst du erst das und das und das und das bauen. Und dann kommt da einer hin, der vielleicht dann so gut sprechen kann wie Andrew Tate vielleicht und sagt so, pass auf, bevor wir die Windmühle da bauen, Bauen wir das und das zuerst? Und ich sag dir, aus den und den und den Gründen. Und die Leute, die dem dann folgen, die können das auch gar nicht nachvollziehen. Das ist ja immer so, ne? Die können das nicht nachvollziehen, was einem da erzählt wird. Aber die sagen dann, ja, guck mal, was der sagt. Das macht doch Sinn. Wir sind jetzt ein Volk von 100 Leuten. 30 Leute sind schon dieser Meinung, dieser alternativen Meinung. Lass uns mal bitte darüber debattieren. Und dann ist ja auch wurscht. Dann bist du trotzdem in der Demokratie und dann gibt's halt so lange Stress. Und vor allem in der heutigen Zeit, ich glaube, wenn wir vor ein paar Jahren über das Thema gesprochen hätten, ne, dann wäre da eine Minderheit aufgekommen, ne, oder dann hätten da 20 von 100 Leuten gesagt, so hier, wir wollen das anders machen, hätten wir vor ein paar Jahren gesagt, so ja, einmal hier Nackenschlag und so, wir machen das, jetzt ist Demokratie, wir haben das so entschieden, wird durchgesetzt. Heute, und jetzt musst du dir das ja mal vorstellen, wir sind ja jetzt gerade erst am Anfang. Ich hoffe, dass es alles in ein paar Jahren komplett zersmasht wird, was gerade aktuell gesellschaftlich passiert. Dass es wirklich nur wirklich so ein One-Hit-Wonder leider unserer Zeit ist, dass wir begleiten müssen, wenn wir alt sind, wenn uns unsere Enkel und Urenkel fragen oder junge Kinder fragen, wenn wir 70 sind, so, was waren eure schlimmen Sachen? Dann müssen wir sagen, ja, wir haben uns leider mit dem Thema Gendern und gesellschaftlichen Themen befasst, die absolut irrelevant sind. Ich hoffe, dass es so ist. Wenn es aber nicht so sein sollte, und das ist ja das Krasse, das musst du dir ja vorstellen, wenn es nicht so sein sollte, dann kannst du niemals im Leben irgendwo eine Gesellschaft aufbauen. Niemals. Weil jeder, der irgendwo einen Furz quersitzen hat, der wird die absolut größte Katastrophe aller Zeiten von Band brechen. Mit der Gewissheit dann zu sagen, ja, guck, hier, ne, ist doch alles neu, ist doch hier alles, ne, ich kann das doch machen. Das muss man sich mal vorstellen. Und deswegen hoffe ich, es ist leider in unserer Zeit, wir leben, aber wir leben auch zu einer Zeit, wo Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten in den USA war. Also wir haben auch Sachen in unserem Leben, die uns auch manchmal erheitern, uns auch erschüttern. Aber ich sage mal, es ist besser, in dieser Zeit jetzt zu leben, auch mit Covid, als vor 70, 75 Jahren. Und wenn es halt dazu gehört, dass wir uns mit solchen leidigen gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen müssen, dann nehme ich das 10.000 Mal mehr in Kauf, anstatt jetzt irgendwo 800 Kilometer Richtung Osten zu marschieren oder vor 75 Jahren vielleicht in eine andere Richtung zu gehen, weil ich das muss, weil mir das gesagt wird. Da tausche ich das niemals. Dann gehe ich lieber diesen Kackweg jetzt, anstatt irgendeine Alternative. Amen.
Amen. Gutes Schlusswort. Belassen wir es dabei für heute. Finde ich cool. Glaub, da sollten wir uns noch mal ein bisschen Gedanken machen über das Thema und vielleicht.
Das machen wir eh nicht. Das brauchen wir jetzt gar nicht hier erzählen, dass wir uns Gedanken darüber machen, dass wir nochmal drüber sprechen. Wir später nochmal drüber sprechen, aber es wird wieder zufällig sein.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
Guck mal, ich möchte nur, weil wir jetzt am Ende der Sendung sind, es hören jetzt bestimmt noch nicht mehr viele Leute zu, die, die jetzt auch zuhören und zuschauen, das sind die Hardcore-Fans. Guck mal, wie lange wir oder wie lange ich schon das Thema vor mich hertrage. Organspende, Zelltheorie. Was passiert mit irgendwelchen fleischigen Sachen, die in irgendwelche Rechner eingespeist werden, mit dem Leben danach? Wir schieben diese Sache, das ist ja ein Thema sozusagen, weil alles ist Medizin, das schieben wir schon seit 2 Monaten vor uns her. Also sag nicht, wir machen uns da mal Gedanken zu oder wir beschäftigen uns mal tiefer damit. Es wird niemals so sein.
Du hast recht, du hast absolut recht. Ja, wir haben noch coole Themen für uns, auf jeden Fall.
Und das Tollste ist, wir wissen es ja selber nicht. In diesem Sinne, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuschauerInnen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und Daniel sagt Tschüss.
Tschüss.